Vielen herzlichen Dank, Christian, für deine Ausführungen. Ich eröffne damit gleich die Diskussion.
Ja.
Eine Frage zum Verhältnis von Seminar und Einsam. Bin ich mir nicht sicher, ob sich das Sterben.
Kannst du ein bisschen lauter sprechen?
Bin mir nicht sicher, ob sich das Sterben können im Sinne Heiliges vereinbaren lässt mit Derridas Trauerarbeit. Oder ich glaube, dass da auch ein gewisser Widerspruch besteht darin, dass für Heiliger der Tod als Tod in das Leben tritt und für Derrida der Tod unerleidbar bleibt.
Aber in seiner Unaneigenbarkeit bleibt der Tod ja als Tod unaneigenbar.
Aber würde das verstehen? Also, wenn ich ihn als Tod in meiner Trauer habe, dann habe ich ihn doch gerade in einem hermeneutischen Verstehensvollzug erschlossen.
Naja, nur sich auf den Tod zu beziehen, heißt ja noch nicht, den Tod zu verstehen.
Genau, aber das bedeutet dann, dass ich, wenn ich sterbe, oder wenn ich sterblich bin, gerade den Tod nicht als Tod vor mir habe. Denn ich kann ihn nie völlig verstehen.
Naja, ich würde behaupten, dass bei Heidegger der Tod ja auch nicht verstanden wird. Also bei Heidegger stellt der Tod ja auch eine gewisse Unmöglichkeit. Da schreibt er irgendwie diese Möglichkeit der schlechthinigen Daseinsunmöglichkeit. Und soweit ich Heidegger verstehe, ist die schlechthinige Daseinsunmöglichkeit keineswegs in einem hermeneutischen Zugang irgendwie erschließbar.
Aber es ist auch vorrangig als äußerste Möglichkeit.
Als äußerste Möglichkeit.
Genau, genau daran sehe ich diese Spannung. Also ich habe das Gefühl, dass Derrida da einen Schritt weiter geht und dass sich dann eine Lüge auch zutreffen wird. Aber das ist...
Müssen wir ausdiskutieren. Das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Ich sehe den Punkt, den Sie machen. Würde dann aber in der Hinsicht eben versuchen zu widersprechen und die zwei eben wie im Vortrag jetzt aneinander anzubinden.
Ja, bitte.
Ich kann da mal anschließen, das war sehr interessant. Für mich heißt das, dass Heidegger mehr, ich sag mal, plakativ, mehr doch wirklich Sorge hat vor dem Tod und ihn versucht umzuinterpretieren, also diese Akzeptanz nicht so ganz einzusehen. Und so Derrida, wie er sagt, das gehört zum menschlichen Dasein und er stirbt ja eigentlich nicht. Der Mensch ist ja, wenn wir christlich argumentieren, oder wie auch immer, unsterblich. Das, was da stirbt, ist die leibliche Hülle, sage ich mal plakativ. Der Körper und der geliebte Mensch, das weiß ich ja im Moment, ist ja noch in meinen Gedanken, ich weiß nicht, wie ich dann lebe. Dass der Heilige vielleicht größere Probleme hatte und
zur Religion hätte ich jetzt nicht.
Ja, gut, das war schon strenger.
Aber vielleicht finden wir uns
das. Also, um da anzuknüpfen, Derrida sagt ja wirklich, dass der Tod in gewisser Weise nicht passiert und in gewisser Weise, und da ist vielleicht ein wirklich großer Unterschied zwischen Heidegger, dass der Tod als solcher unmöglich bleibt, weil er in gewisser Weise nie eintreffen kann. Das heißt, in dem Moment, wo er eintrifft, werde ich genau aus der Erfahrungsperspektive herausgehoben. Das heißt, der Tod kann dann nur faktisch von einem anderen her bezeugt werden, aber er betrifft quasi nicht meinen eigenen Erfahrungshorizont, weil ich kann quasi nicht den Tod überleben und dann davon irgendeine Erfahrung kommunizieren oder sie konsistent thematisieren. Deswegen sagt dann Derrida auch, ich ende nicht, ich werde nie enden, aber gleichzeitig werde ich bis zu meinem Lebensende das Ende finden. Also das ist diese Formulierung, die es da gibt. Es gibt auch in Aporien auf die Grenzen der Wahrheit gefasst sein, er spricht Derrida davon, oder er stellt die provokative Frage, ist mein Tod möglich? Also jetzt im Vergleich oder in Kontrast zu Heidegger.
Herr Thornherr.
Also ich möchte auch an diese Frage anknüpfen. Und meine große Skepsis äußern, ob die Denkfiguren von Heidegger und Derrida sich in dieser Hinsicht zur Deckung bringen lassen. Denn wenn der Tod bei Derrida als das Fremde angesprochen wird und als das nicht aneigenbare, dann geht das von einem Verstehenskonzept aus oder dass es so etwas gibt wie eine grundlegende Intention des Menschen, alles in ein Verstehen zu integrieren, das letzten Endes scheitert an dem Fremden, nicht in dieses Verstehenskonzept zu integrieren. Mhm. Bei Heidegger scheint mir eine andere Sichtweise vorzuherrschen im Hinblick auf den Tod. Der Tod scheint mir bei Heidegger schon etwas zu sein, was das Dasein immer versteht. Und zwar zunächst in der Art und Weise, dass das Dasein versucht, diese Möglichkeit der schlechthin Daseinsunmöglichkeit zu verdrängen. Ja? Also Sinne des Aufraffens ganz beliebiger Lebensmöglichkeiten, die sich aus der Welt her bieten oder aus dem Umgang mit anderen her zu bieten, möglichst viel sozusagen zu realisieren und den Tod sozusagen in eine Ferne zu rücken, wo mich nicht berührt. Das Gegenkonzept von Heidegger wäre das, was er dieses Vorlaufen, als Vorlaufen in den Tod bezeichnet. Das heißt, den Tod als die Möglichkeit zu verstehen, ja, wobei wir wissen, dass das des Todes gewiss ist, aber das Wann ungewiss. Ja, und das gibt dann der Zeitlichkeit des Daseins eine ganz andere Struktur. Ne? Insofern wir die Tendenz haben, dann nicht beliebige Möglichkeiten zu realisieren, sondern diejenigen Möglichkeiten, die dem Tode vorgelagert sind, von denen wir vermuten, dass es unsere eigensten Möglichkeiten sind. Da gewinnt, was die eigensten Möglichkeiten sind, zeigt sich dann nur in der wiederholenden Auseinandersetzung mit der eigenen Gewesenheit und die Gegenwart bekommt den Charakter des Augenblicks bzw. der Situation. Das ändert sich dadurch die ganze Zeitlichkeit. Und Heidegger spricht ja dann auch in der Freiburger Antrittsvorlesung von dieser Hineingehaltenheit in das Nichts. Also die Angst, die ja etwas auch mit dieser Möglichkeit der schlechthin Daseinsunmöglichkeit zu tun hat, lässt den Menschen das Nichts verstehen. Ja? Und dieses Verstehen des Nichts weist den Menschen auch dann erst auf die Bedeutung von seinem Tun. Also bei späte Heidegger greift das dann wieder auf und spricht vom Tod als dem Gehirt des Seins und der Mensch vermag nur Hirt des Seins zu sein, insofern er Platzhalter des Nichts ist, das glaube ich im Humanismus nicht. Der langen Rede kurzer Sinn, bei Heidegger scheint ja der Tod etwas zu sein, was das Dasein durchaus versteht und nicht ihm als etwas Fremdes begegnet, sondern als etwas, was er nur verdrängt, aber sehr wohl verstanden hat.
Ja. Ich würde widersprechen, dass der Tod verstanden wird und ich würde auch widersprechen, dass das Nichts verstanden wird. Also wenn es in Bauen, Wohnen, Denken heißt, dass der Tod als Schrein des Nichts das Gewirk des Seins ist, dann würde ich behaupten, dass das Nichts diesen Erfahrungshorizont öffnet, um dann umgekehrt das Sein zu verstehen, aber nicht den Tod und auch nicht das Nichts. Also mir scheint, dass der Tod, wenn er verstanden würde, diese Radikalität des Infragestellens des Daseins gar nicht hätte, weil wenn er verstanden wäre, dann wäre da keine Provokation, keine äußerste Provokation des Daseins, wodurch das Dasein überhaupt zu sich selbst kommt und insofern sich zur Eigentlichkeit entschließen kann, beziehungsweise zur Eigentlichkeit durchringen kann. Der zweite Punkt, den Sie noch angesprochen haben, bei Derrida heißt es ja nicht, dass es ein, das habe ich gerade versucht deutlich zu machen, dass es nicht ein Subjekt gibt, das für sich selber besteht und in sich konsistent ist und es gibt außerhalb eine Fremde oder das andere, wie beispielsweise den Tod, sondern dass ja durch den Tod im Subjekt selbst schon eine Fremde eingezogen ist. Also quasi ein Loch im Subjekt, quasi ein leerer Platz. Und durch diesen leeren Platz oder durch diese Fremde im Subjekt wird allererst überhaupt Fremdes zugänglich. Also das ist quasi der fundamentale Aufbruch, durch den dem Subjekt oder dem Dasein, dem Menschen, wie auch immer, dass durch diese Fremde erst Welt und der andere Mensch begegnen kann. Also wir sind wahrscheinlich da nicht beieinander.
David, bitte.
Ja, auch zustimmen wollen, dass bei beiden, bei Husserl, bei Heidegger und bei Derrida, der Grundsatz, dass der eine quasi zentrale Figur ist, eine Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung, aber Erfahrung im Grundsatz, dass sie ihre eigene Selbstständigkeit immer enthält. Ja? Also, wie würde man dann eine transzendentale Sterbewelt, eine transzendentale Sterbewelt bestellen? Grundsatz, Lebenswelt-Philologie, er bildet ja als transzendentale. Kann man das in den Ersetzen umreißen?
Können Sie die Frage vielleicht noch einmal anders formulieren, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe, weil die Transzendentalität mit Heidegger in Verbindung zu bringen hat, ja einen anderen Kontext wie bei Husserl. Also
der Grundentwurf in seiner Zeit ist ja immer noch einer, der versucht, die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung in irgendeiner Form aufzuweisen, nur dass diese Bedingung der Möglichkeit dass sich verändert, das geht mit vorlaufenden Symbolen, sagen wir uns, dass diese Einfärbung in die Form getragen. Und in dem Sinne natürlich eine Deckungsdruck und Destruktion, die transzendentalen Bewusstseins verläuft. Und die transzendentale Sterbewelt wäre sozusagen von dem Aufgreifer etwas, was das noch verstärken könnte, beziehungsweise die Stoßrichtung dieser Konzeption, die ja nicht nur ein praktisches Problem in der Erfahrung beschreiben möchte, sondern die Erfahrung als solche überhaupt in den Griff bekommen möchte. In die Richtung würde ich gerne weiterdenken, was in eine transzendentale, also quasi transzendentale Beziehung der Sterbewelt dann sein könnte. Ist es etwas, was man wieder nur mit un- und mit negativen Vorsilben beschreiben kann? Oder ist es irgendwie nicht beschreiben kann? Das war ja der Ungrund.
Gute Frage. Also ich meine, transzendental ist das natürlich die Sterblichkeit insofern, als dadurch Welt aufgeschlossen wird bei Derrida. Also das scheint sicher zu sein. Ob bei Heidegger diese... da kann ich jetzt nicht darauf antworten. Also da müssen wir danach nochmal drüber sprechen, weil ich bin jetzt irgendwie unfähig darauf zu antworten.
Adrian?
Eine ganz kurze Bemerkung, es ist sogar keine Frage, es ist, darf nicht antworten, aber das betrifft die Terminologie. Also ich habe den Abstrakt gelesen und er hat mich gefragt, das Phänomenologie des Todes, ja, natürlich das berechtigt. Also ich würde in diesem Film von einer Phänomenologie der Sterblichkeit, des Sterbens oder auch des anderen oder des Fremden, ja, Phänomenologie des Todes, und du hast gesagt, das Fremde, ja, als Loch, ja, bei der Rida, ja. Und also das ist für mich im Rahmen einer phänologischen Methode unmöglich. Also Loch, dieses Wort, ja, bedeutet eine radikale Diskontinuität. Und es ist, glaube ich, kein Wunder, dass Phänologen, also andere Termine hier benutzt haben, zum Beispiel Malogonti spricht von Pli, von Falte, von Höhlung, ja, nicht vom Loch. Ja. Also, und ich glaube, Loch erscheint erst bei Autoren, die sich mit einer ganz anderen, vielleicht verrückten Logik, ja, der Affektivität, ja, auseinandergesetzt haben, ja, ja. Bei denen wir auch einen ganz anderen Zugang, ja, zu dem, ja, Unzugänglichen, ja, haben. Ja, also in der französischen Philosophie natürlich in der Dekonstruktion kommt das vor, ja. Aber ich bin nicht sicher, ja, inwiefern das sozusagen mit einem phänomenologischen Vokabular auch, ja? Mhm. Also inwiefern man dem Punkt, also diesem Aspekt, ja, gerecht werden kann. Also ich meine, Derrida ist für mich jemand, der über die Grenzen, ja, einer phänomenologischen Annäherungsweise an den Tod zum Beispiel, oder ich würde sagen an das Fremde, mhm, ja, an das Problem herangeht.
Ja.
Gut, nur als...
Ja,
das war sehr
gute Frage, weil in einer gewissen Art und Weise bedeutet Phänomenologie des Todes bei mir eine paradoxe Formulierung. Also es dient genau dazu, diese Paradoxalität herauszustellen. Das habe ich versucht ich habe es gar nicht erzählt, aber James Damski sagt in seiner Analyse von Heidegger, dass weder der eigene Tod ein Phänomen darstellt, noch der Tod des anderen.
Genau.
Also, man kennt diesen Unterschied zwischen der eigene Tod ist quasi nicht erfahrbar oder für eine Thematisierung, man kann es quasi dann nicht in konsistenter Art und Weise formulieren, und der andere Tod, der ist zwar erfahrbar im Sinne einer objektiven Beschreibung, einer Typologie quasi von Sterbensarten, aber dadurch wird nicht der Seinsverlust deutlich. Was ich noch dazu sagen möchte zur Phänomenologie von gewissen aphänomenalen, wenn man so sagen kann, aphänomenalen Phänomenen, das scheint mir gerade der Aufbruch zu sein dessen, was man mit diesem schlechten Stichwort der Postphänomenologie bezeichnet. Also der Versuch von Denkern, gerade diesen Phänomenen gerecht zu werden, die sich irgendwie der Phänomenalität entziehen. Also es gibt sehr viele, also beispielsweise das Gewalt von Michael Staudigl, mit dem ich zusammenarbeite, entzieht sich auch dieser Sinnebene. Beim Tod scheint mir das ähnlich zu sein. Und bei der Affektivität, die ja nicht unbedingt eine Logik sein muss, also im Sinne des Verstandes, da würde ich dann auch sagen, dass die Affektivität in einer gewissen Art und Weise sich einer Phänomenalität im Sinne einer originären Gegebenheit entzieht. Also das beim Leibphänomen beispielsweise bei Merleau-Ponty scheint mir das ganz explizit zu sein. Und eins, was ich noch dazu sagen möchte, der produktive Effekt an diesen aphänomenalen Phänomenen oder beziehungsweise diesen Phänomenen, die sich einer klassischen Phänomenologie entziehen, scheint mir der zu sein, dass sie in gewisser Art und Weise die Phänomene, die eben nicht thematisiert werden, durch andere Strukturen gesättigt werden können. Also sprich, mein Versuch mit der Trauer war das, versuchen diesem Tod, der sich der Phänomenologie entzieht, durch das Phänomen der Trauer irgendwie in den Blick zu bringen. Also weil quasi genau diese klassische Phänomenologie einer Beschreibbarkeit, einer Deskription am Tod scheitert.
Ja, pünktlich zu Ende. Vielen Dank, Christian, noch einmal für deinen Beitrag und Rede und Diskussion zu stehen. Vielen Dank für die Mitdiskutanten. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause. Es gibt dieses Café von Herrn Felber, der gerade gegangen ist, also vorher war er da. Ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Sebastian Lederle wird mit seinem Vortrag fortsetzen. Herzlichen Dank.